Ich denke, um die Wohnungsproblematik und die Verkehrsproblematik halbwegs in den Griff zu kriegen, bräuchte es mindestens 3 Legislaturperioden. Die Frage ist, ob die KPÖ, ob die SPÖ diese 3 Legislaturperioden von der Wählerschaft bekommen.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Guten Tag, grüß Gott, servus, Thomas Neuhold heißt Sie, heißt dich, zur Werkspost der Radiofabrik herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mit der neuen Salzburger Stadtregierung, mit dem rot-rot-grünen Bündnis beschäftigen. SPÖ, KPÖ und Bürgerliste haben ja vor etwas mehr als einem Jahr unter dem Motto Salzburg neu regieren ein doch recht ambitioniertes Arbeitsprogramm vorgelegt. Gemeinsam können die Parteien auf eine satte Mehrheit von 26 der 40 Mandatare und Mandatarinnen zurückgreifen. Inzwischen scheint der Elan der ersten Tage aber verflogen. Vor allem die SPÖ fremdelt ganz offensichtlich mit Rot-Rot-Grün. Wie geht's jetzt in Salzburg weiter? Bei uns heute im Studio sind gleich 2 Gäste, beide genaue und kritische Beobachter der Salzburger Politik, die gleichzeitig auch den Blickwinkel zweier unterschiedlicher Generationen repräsentieren. Roman Hinterseer war fast 3 Jahrzehnte lang Leiter des Salzburger Büros der Wiener Tageszeitung Kurier. Danach wechselte er in die Arbeiterkammer, wo er die Medienabteilung der AK leitete. David Mellhardt ist ein Kollege von mir, arbeitet bei der Radiofabrik, wo er die Unerhört-Redaktion und den Lehrgang Journalismus in Community-Medien koordiniert und leitet. Danke an euch beide, dass ihr gekommen seid.
Sehr gerne.
Grüß dich.
Beginnen wir vielleicht im März 2024. Eine kurze Rückschau. Das Wahlergebnis war doch für eine verschnarchte bürgerliche Stadt wie Salzburg ein sehr ungewöhnliches. Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam eine Mehrheit. Ganz kurz, ohne eine genaue Analyse, aber ganz kurz, wo seht ihr beide denn die Ursachen für den Stimmungswandel, den es da offensichtlich in der Wähler- und Wählerinnenschaft gegeben hat? Beginn einmal beim Roman.
Ich denke einmal, einerseits war das sicher nicht Salzburg hausgemacht. Es gibt ja bei uns im Land, in Österreich und in den umliegenden Ländern eine doch zunehmend negative Grundstimmung, eine Stimmung, dass man wählen geht und Gruppierungen wählt nicht aus Überzeugung, sondern sehr oft einfach aus Enttäuschung heraus eine Gruppierung, von der man glaubt, ich kann damit eine andere Gruppierung, die mir nicht passt, verhindern. Das ist einmal die eine Seite, die nicht nur in Österreich spürbar ist, sondern auch in anderen Ländern. Und das Zweite ist, es gibt natürlich nackte Fakten. Es gibt eine unkeusche Wohnungspreispolitik. Es gibt eine Verkehrspolitik, die seit Jahrzehnten keine Lösungen findet. Es gibt die Teuerung, die nicht hausgemacht ist, aber auch natürlich bundspürbar ist. Ich denke, dass dieses Konglomerat war der Grund, warum dieses Wahlergebnis zustande gekommen ist.
David, aus deiner Generation, wenn du mit jungen Menschen sprichst, aus deiner Generation, wie wird dort das Wahlergebnis erklärt?
Ich glaube, ich würde das an 2 konkreten Umständen festmachen. Einerseits einfach Harald Bräuner, der vorangegangene Bürgermeister von der ÖVP, ist einfach unglaublich altbacken, bieder rübergekommen, also lustlos und wenig innovativ. Ich glaube, das war ein Punkt, warum das Wahlergebnis so ausgefallen ist. Und der zweite Punkt war sicher, dass die KPÖ, spätestens seitdem LKK in Graz die Bürgermeisterin geworden ist, einfach eine gewisse Überregionalität erreicht hat, die was davor sehr auf Graz beschränkt war. Und spätestens da ist einfach die KPÖ wieder on vogue geworden und hat sehr viel positive Publicity bekommen. Und ich glaube, das hat dann schon viele junge Menschen motiviert, eine Partei zu wählen, von der man eigentlich nur nie was gehört hat, die was dann diesen Neulingsbonus vielleicht hat.
Ich bleibe gleich beim David. Der Roman hat zuerst das ein bisschen so geschildert, nach einem alten Bruno Kreisky-Zitat, in Österreich werden Regierungen nicht gewählt, sondern abgewählt. Jetzt haben wir eine neue Regierung. Aus deinem ganz persönlichen Erfahrungs- und Stimmungsbild, hat sich Salzburg mit Rot-Rot-Grün in dem letzten Jahr verbessert, verändert, verschlechtert? Hat sich die Stimmung verändert?
Ich glaube, es ist eben schon darauf geachtet worden, wie schon vorher kurz angesprochen, dass mit dem Harald Bräuner einfach die Politik sehr zurückhaltend und eigentlich sehr innovationslos war. Und ich glaube, das beste Beispiel, und über das können wir sicher nur im weiteren Verlauf diskutieren, war jetzt sicher dieses Stadtfest, das, was sich Bernhard Auinger einfach wirklich ostentativ vor sich hergetragen hat. Und das ist natürlich auch schön, wie das einfach abgelaufen ist. Und das war dann so eigentlich das Ausschlaggebende oder der große Punkt, wo man sieht, ja, die Politik macht irgendwas für die Menschen, die in der Stadt wohnen. Wie man jetzt dieses Stadtfest da im Nachhinein bewertet oder wie man selber findet. Aber das war sicher so ein Punkt, wo man dann auf der symbolischen Ebene, glaube ich, ein bisher einen Wechsel erreicht hat.
Bernhard Auinger heißt ja ein bisschen auch mit Spitznamen inzwischen Partybürgermeister. Roman, das Stadtfest ist vielleicht ein Ausdruck der Stimmung. Hat sich substanziell irgendetwas verändert?
Na, ich war trotzdem ganz gerne auf die Stimmung eingegangen, weil ich glaube, dass die parteipolitisch konjugierte Klientel relativ zufrieden ist. Natürlich, die haben sich sehr viel vorgenommen nach diesem Stillstand Jahrzehnt und haben ein Parteiprogramm geschrieben, das sie jetzt erarbeiten wollen. Das heißt, die Stimmung ist ganz gut. Und dann kommt eben etwas, was ich nenne, Politik als Marketing oder Marketing als Politik. Das funktioniert. Da gibt es ja andere Beispiele genug. Es gibt Interessensvertretungen, die machen Marathonläufe. Hat ursprünglich mit der Interessensvertretung nichts zu tun, funktioniert natürlich als positiver Imageträger. Also Wander am Residenzplatz ist natürlich etwas, was viele Leute berührt und nach außen hin sehr wohl eine Umbruchssignalität hat. Nach innen finde ich es mehr als schwach, dass das das Einzige sein sollte. Ist es nicht, wie wir wahrscheinlich drauf kommen werden noch. Aber das funktioniert natürlich. Inhaltlich hat sich natürlich schon was getan, aber nicht so sehr sichtbar wie ein Stadtfest. Zum Beispiel war sicher eine Veränderung in der Umgangsform innerhalb des Magistrats ist, dass der Auinger versucht, die Verwaltung ins Boot zu holen, was ein schwieriges Unterfangen ist, wenn man den Magistrat kennt. Aber er versucht vor großen Projekten die Verwaltung vorher zu informieren und einzubinden. Das ist sicher ein neuer Stil, ungewöhnlich. Dann natürlich der Paradigmenwechsel der Anarchisten im Grünlandbereich wird wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, wie klar das eigentlich ist und was das für eine politische Tragweite haben kann, wenn es funktioniert. Also es gibt schon Dinge, die allerdings nicht so plakativ sind. Und das ist immer die Problematik der Politik, dass man eben innerhalb von 3 Wochen alles haben möchte, was man die letzten 100 Jahre nicht gehabt hat.
Und ich glaube, man muss da natürlich nur mal in den Kontext rücken, oder Kommunalpolitik ist was anderes als die große Bundespolitik. Es geht ja da um öffentliche Klos, es geht um Buslinien, es geht um diese Dinge, die man machen muss und die das Leben der Menschen verbessert, aber natürlich, wie du gesagt hast, natürlich nicht der große Aufmacher ist.
Genau. Das sind die Dinge, die man dann nicht sieht, die aber ohnehin funktionieren. Es gibt eine Kanalisation, die funktioniert und die sieht man oft ja natürlich nicht. Noch zur Erklärung für die Hörer und Hörerinnen, das, was der Roman gemeint hat, mit die Verwaltung mit ins Boot holen. Das Arbeitsprogramm von Rot-Rot-Grün ist das erste Arbeitsprogramm in der Geschichte der Stadt Salzburg, das auch vom Magistratsdirektor unterschrieben wurde. Das ist der ranghöchste Beamte in der Stadt und das war doch ein deutliches Zeichen, weil auch der Magistratsdirektor im Übrigen einer anderen Partei angehört, nämlich aus der ÖVP kommt. Gehen wir geschwind zum Wahlsieger. Das ist wahrscheinlich das spannendste Thema. Die KPÖ war der eindeutige Wahlsieger. Die Bürgerliste hat leicht verloren, die SPÖ hat leicht verloren. Die KPÖ war der eindeutige Wahlsieger. Wie beurteilt ihr die Performance der KPÖ in den letzten, sage ich mal, 12 Monaten? Ist der Partei die Konsolidierung gelungen? Ist sie zu schnell gewachsen? Schaffen sie diesen Spagat auf der einen Seite Gremienarbeit, auf der anderen Seite Dauerwahlkampf auf der Straße? Sie stehen jeden Tag irgendwo und sammeln Unterschriften. Schaffen sie diesen Spagat? Wie beurteilt ihr das?
Also ich sehe noch keine Konsolidierung. Es fehlt der KPÖ in vielen Bereichen die Expertise. Ich sage noch, denn es wäre prinzipiell unabhängig ist von der Partei, ungerecht eine Gruppierung, die überraschend durch einen Erdschutzsieg ans Ruder kommt, nach wenigen Monaten gleich zu behandeln wie jahrzehntealte, kann auch keinen Tisch machen, wenn ich 3 Jahre Tischler gelernt habe. Das heißt, diese Expertise, denke ich, kann kommen, muss nicht kommen, aber kann kommen. Derzeit fehlt sie mir bei gerade kommunalpolitischen Themen immer wieder, weil der Vizebürgermeister Dankl sehr oft in die sehr erfolgreiche Oppositionsrolle zurückfällt, wo man keine Expertise braucht hat, sondern eben nur ein gutes Thema. Das ist eine Problematik, die es ja prinzipiell gibt. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn kaum einen Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin gesehen, die tatsächlich realisiert hat, weil ich einfach die Ausbildung nicht besitze, weil ich nicht weiß, im Hausgang, im Magistrat, wo sind die Türen, welcher Hofrat sitzt wo, wo gehört er hin. Das heißt, ich muss das lernen. Also zu verlangen, dass eine Partei, wie auch immer sie ist, noch am Jahr dieses Können hat, wäre vermessen, das wäre ungerecht.
Dem würde ich in weiten Teilen so zustimmen. Und was man natürlich auch noch berücksichtigen muss, also die KPÖ hat ja nicht nur quasi, ist in Regierungsverantwortung gekommen, sondern auch die Partei eigentlich mehr oder weniger neu aufbauen müssen. Also man hat da 2 große Projekte verfolgt, sowohl in die Politik einsteigen, zuerst im Landtag, dann im Gemeinderat, als auch natürlich, dass man im Hintergrund einfach wieder die Strukturen, die bei der SPÖ oder bei den anderen Volksparteien natürlich seit Jahrzehnten da sind, mit einem Vorfeld, mit gigantischen Personalressourcen in Gewerkschaften, in Arbeiterkammern und so weiter und so fort, hätte die KPÖ das nicht hat. Und ich glaube, der Parteiaufbau ist sicher gelungen, wenn man bedenkt, wie viel so Eintagsfliegen es in der österreichischen Politik gegeben hat, die bei einer Wahl gewinnen. Das ist ja verhältnismäßig einfach, wenn man das mal so ausdrücken kann. Aber diesen Wahlsieg dann die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre ja, aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, die Challenge oder die große Herausforderung. Und an dem muss man die KPÖ dann auch messen.
Und sie ist auch nicht vergleichbar mit dem, was du sagst, mit irgendwelchen Gruppierungen. Es gibt eine Geschichte. Ich meine, die KPÖ kommt ja nicht irgendwie mit dem Mittagsmenü serviert. Die gibt es ja schon Jahrzehnte. Historisch gibt es ja genug Wurzeln. Die Frage war, was ist mit dem Straßenwahlkampf? Also ich persönlich finde den gut. Und ich würde, wenn man auf mich hören würde, der SPÖ zum Beispiel raten, das den Grünen und der KPÖ nachzumachen. Ist natürlich unglaublich personalintensiv und sehr mühsam. Das ist möglich, wenn ich in der Opposition bin und in Wahrheit nur das zu machen habe. Wenn ich aber erst realpolitisch jeden Tag arbeiten muss am Schreibtisch, ist das natürlich sehr schwierig. Aber absolut notwendig, finde ich. Weil das bei aller Liebe zu Facebook, TikTok, Instagram, diese sozialen Medien nicht leisten können, was ich Auge in Auge mit Menschen machen kann.
Herzlich willkommen bei der Werkspost. Wir beschäftigen uns heute mit der rot-rot-grünen Stadtregierung. Eine kurze Zwischenbilanz nach etwas mehr als einem Jahr. Bei uns im Studio Roman Hinterseher, ehemaliger Büroleiter des Kurier in der Stadt Salzburg, und David Mellhardt von der Radiofabrik. Bleiben wir bei dem rot-rot-grünen Bündnis. Mein Eindruck ist, die SPÖ fremdelt ein bisschen mit rot-rot-grün. Stimmt das? Was ist da los mit der SPÖ? Sie haben immerhin auch eine Caroline Edtstadler, die ja doch zum rechteren Rand der ÖVP gehört, gewählt zur Landeshauptfrau. Was ist da los mit der SPÖ?
Ich habe mir jetzt im Vorfeld des Interviews nochmal natürlich die Wählerströme angeschaut bei den letzten Wahlen und da war es einfach schon ganz klar so, die SPÖ hat am meisten Stimmen an die KPÖ verloren. Also wenn es eine Konkurrenz gibt, die man wieder Stimmen zurückholen kann, dann ist das zwangsläufig die KPÖ. Das ist vielleicht ein Grund von mehreren, ja kulminiert in diesem Punkt, wo dann diese Urlaubsplanung von Kai-Michael Dankl ja so offensiv kritisiert worden ist. Ob man das jetzt dann als Fremdeln bezeichnen kann, sei dahingestellt. Aber das ist, glaube ich, sicher ein Punkt, der was das Verhältnis der beiden Parteien zu einem gewissen Grad bestimmt.
Also ich sehe das nicht so, dass gefremdelt wird. Ich glaube, das ist das gute alte Koalitionshandwerk, dass ich versuche, den anderen dort zu erwischen, wo ich glaube, dass ich einen Vorteil habe. Ich sehe das sogar so, dass der Bernhard Auinger und die Anna Schister sehr ähnlich gestrickt sind von der persönlichen Struktur. Sie sind Workaholics, sie arbeiten 24 Stunden am Tag in der Politik, sie sind pragmatisch, sie können auch einmal ideologische Hürden überspringen, was ihnen sowohl bei den Grünen als auch bei der SPÖ nicht immer Zustimmung in den eigenen Fraktionen bringt. Also die kennen das. Auch die Büros, wie ich weiß, arbeiten im Hintergrund ganz gut zusammen, um versuchen, das zu machen. Die drei haben eines gemeinsam, sie haben einfach ein, auch wenn sie aus verschiedenen Richtungen kommen, ein Menschenbild, das anders ist und da kann ich mich treffen. Das Menschenbild eines identitären Fuzis, den wir da haben in der Gemeinde, unerträglich. Das Menschenbild auch eines Herrn Bräuner, auch ganz schwer verkiefelbar. Die drei können zumindest in den Ansätzen gesellschaftspolitisch auf einer Linie sein. Wo sich ein Auinger schwer tut mit dem Vizebürgermeister Dankl, ist genau auf der Ebene. Der Dankl hat einen anderen Stil. Den trifft man im Volksgartenbob mit seinem Kind, während ich mir denke, eigentlich sollte er im Magistrat sitzen und arbeiten. Und das können altgeschulte, pragmatische, politische Handwerker einfach nicht vertragen. Das bocken sie nicht. Passt nicht in ihr Weltbild hinein. Und ich habe ja auch in meinem Berufsleben einen Interessensvertreterchef gehabt, der war um 6.30 Uhr im Büro und hat einen Tagesplan, den ich auch mitgestaltet habe, von 16 Stunden gehabt und konnte nicht verstehen, dass bezahlte, gut bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Freitag um 12 Uhr aus dem Büro gehen. Und das gibt ein Knirschen im Gebälk, weil dann sehr bald der Vorwurf kommt, der hakelt nichts, der tut nichts, der macht nichts.
Gibt es bei der SPÖ auch einen ideologischen Hintergrund für diesen Konflikt? Eine Partei, die Caroline Edtstadler, ich wiederhole das noch einmal, wählt, die muss sich ja dabei was überlegen, abgesehen von einer möglichen Taktik, die auf jeden Fall nicht funktionieren wird. So viel ist ja, glaube ich, jedem Beobachter und jeder Beobachterin klar. Gibt es da auch einen ideologischen Hintergrund bei der SPÖ?
Ich würde auch diesen Punkt mit dem Pragmatismus unterstreichen. Und was dann schon noch darüber hinausgeht, ist, dass die SPÖ doch eigentlich diese Idee der Sozialpartnerschaft, manchmal vielleicht ein bisschen naiverweise oder vielleicht aus guten Gründen, schon aufrechterhält und natürlich auch glaubt oder der Überzeugung ist, dass man in Zukunft natürlich auch mit diesen Seiten zusammenarbeiten muss. Das hat schon immer so funktioniert, vielleicht funktioniert in Zukunft auch wieder. Und was dann auch noch dazu kommt, das ist vielleicht auch wieder, wenn man es mit der Landes- oder mit der Bundesebene vergleicht, die SPÖ hat einfach in letzter Zeit keine Wahlen gewonnen. Umso vielleicht positiver ist es dann, wenn man in einer Stadt doch relativ souverän gewinnt. Das verleiht natürlich auch anderes Selbstbewusstsein, wie ich mit meinen Mitbewerbern natürlich auftrete und was ich dann in der nächsten Legislaturperiode erreichen will.
Also ich kenne noch die Generation der Sozialdemokraten, die um die Burg nicht mit Kommunisten konnten. Das war historisch gewachsen. Das war ein Feindbild, da ist man lieber mit der FPÖ, mit damals den Deutschnationalen zusammengegangen, als mit der KPÖ. Ich glaube, dass da auch ein Generationenwechsel ist. Diese persönlich erlebten historischen Dinge einer Generation, die gibt es nicht mehr. Es gibt keinen 20-Jährigen mehr, der sagt, ich weiß es noch, wie ich in einer Innsbrucker Arbeitersiedlung aufgewachsen bin, dass die Kumpel so waren und die Roden so und die Katholen so. Das gibt es nicht mehr. Ich glaube, da gibt es weniger Berührungsängste und ich glaube auch nicht, dass jemand in den Gremien der SPÖ damit realisieren könnte, indem er sagt, ich mag die Kommunisten nicht, weil sie sind ideologisch zu weit links. Das zählt in dem Fall, glaube ich persönlich, nicht mehr. Und zum Thema Edstadler fällt mir eigentlich nichts ein, weil es mich schmerzt, dass die SPÖ immer wieder dieselben Fehler macht und glaubt, dass wenn sie einen Kotau macht, dass sie wieder irgendwo in der nachpolitischen Ebene mitspielen können. Und da erinnere ich an den alten Landeshauptmann Haslauer, der gesagt hat, die machen wir hin nach der Burgstaller und die kommen nie mehr wieder auf die Füße. Und so schaut die Politik der ÖVP aus. Und gemeinsam mit den Blauen werden sie das auch so durchziehen. Darum verstehe ich es nicht, dass man so widerspruchslos eine Hardlinerin aus dem rechten Segment der ÖVP zur Landeshauptfrau mitbestimmt hat.
Gehen wir wieder zurück, vielleicht in die Stadt. Eine ganz kurze Einschätzung des Bürgermeisters. Kann Bernhard Auinger Bürgermeister? Hat er die Statur dazu? Hat er die Persönlichkeit dazu?
Wenn man es ein bisschen spitz formulieren kann, ich glaube, die Staatsverwaltung funktioniert relativ gut, weil die SPÖ einfach eine erfahrene Partei ist, was Regierungsarbeit vielleicht im kommunalen Bereich betrifft. Aber wenn man sich jetzt eben den Instagram-Auftritt zum Beispiel von Bernhard Auinger anschaut, dann hat er natürlich den Vorteil, und das ist ein bisschen der Vorzug des Bürgermeisters, dass man sich um die Sachen kümmern kann, die natürlich positiv sind. Das ist das Stadtfest, das ist der Sport, das ist die Kultur. Und natürlich, wenn ich mit dem auftreten gehe, dann kann ich natürlich Sympathien sammeln, weil ich Sachen präsentiere, die der Bevölkerung positiv entgegentreten, die wenig Konfliktpotenzial haben. Aber ich frage mich dann jetzt schon wieder gleichzeitig, ist es dann vielleicht ein bisschen eine bequeme Position, wenn ich immer diese Sachen präsentiere, wo man je kaum negativen Widerspruch erwarten muss?
Roman, kann Bernhard Auinger Bürgermeister?
Ich sage einmal ja, wobei es natürlich noch den Jahrzehnten, die wir in der Stadt gehabt haben, relativ einfach ist, so zu wirken, als tut man was. Er ist uneitel, er ist nicht beratungsunresistent, also er lässt sich beraten und er hat einen Werteraster, jetzt hätte ich fast gesagt sozialdemokratischen, aber ich sage lieber einen betriebsrätlichen. Und der ist gut, weil der einfach einen Zugang an Menschen hat. Ich war dabei, wie er auf die politische Plattform gekommen ist. Und dann hat man gesagt, intern in der SPÖ, das geht mit dem nicht. Der ist nicht bunt, der kann nichts machen, den wollen die Leute nicht, der kann sich nicht darstellen und so weiter. Was ich dann sehr unfair gefunden habe, weil auf der einen Seite verlangen die Leute einen Menschen an der Politik, der was arbeitet, der was tut, der sich nicht bei jeder Party, bei jedem Sektglas sehen lässt. Und dann, wenn es einer ist, hat es, der ist deppert dazu, das kann er nicht. Der Auinger, denke ich mal, beweist in vielen Bereichen das Gegenteil. Ich komme sehr viel aus dem Sport. Dort bewegt sich was, dort kommt er, da ist er nicht ein Frühstücksdirektor, sondern interessiert sich tatsächlich für die Leute und was daraus wird. Also ich glaube, er kann es.
So gesehen war wahrscheinlich sein Fernbleiben bei der Festspieleröffnung gar kein so besonders großer Fehler, weil er sich nicht eitel in die erste Reihe gedrängt hat.
Ja.
Ich möchte noch zum Schluss, sozusagen für die Schlussrunde, noch ein bisschen zugespitzt fragen. Die rot-rot-grüne Stadtregierung braucht meiner Einschätzung nach relativ rasch herzeigbare, gute Ergebnisse. Wir haben jetzt schon gehört, das Stadtfest und die Stimmung und ein bisschen die Symbolpolitik aus eurer Sicht, da hat sich etwas verändert. Sie braucht aber auch relativ rasch substanzielle Verbesserungen oder Veränderungen. Was aus eurer Sicht könnte das sein? Und das ist natürlich schon eine zusätzliche Frage, was kann eine Stadt denn eigentlich noch ändern angesichts der Rahmenbedingungen, in der wir Kommunalpolitik betreiben müssen?
Ja, ich glaube, es ist prinzipiell, wäre es nicht fair zu sagen nach einem Jahr, ich hätte gern deine drei Leuchtturmprojekte verwirklicht gesehen. Das ist einfach unrealistisch. Da stört mich immer schon Leute, die das verlangen und die sagen, es geht nichts weiter und es ist wieder dasselbe. Dann sage ich immer, schaut doch bei euch bitte privat nach. Habt ihr den Keller schon aufgeräumt, den ihr seit 2 Jahren aufräumen wolltet? Das heißt, wenn ich Pläne habe, auch auf dem Papier, dann muss ich Erwartungen setzen. Das bin ich mir schuldig. Ich brauche Visionen, die ich erreichen will. Aber es ist einfach unrealistisch zu glauben, dass das umsetzbar ist in kurzer Zeit. Und daran wird die Politik immer gemessen. Folgedessen versuchen sie es mit solchen anderen Projekten, die gut sind, aber natürlich in der Gesellschaft strukturell nicht viel verändern. Was gibt's? Die hohen Wohnungspreise. So, und dann schaue ich mir an, wie kann ich das verändern? Es sind erste Schritte gesetzt, es sind Versuche gemacht worden, die dauern. Ich denke, um die Wohnungsproblematik und die Verkehrsproblematik halbwegs in den Griff zu kriegen, bräuchte es mindestens 3 Legislaturperioden. Die Frage ist, ob die KPÖ, ob die SPÖ diese 3 Legislaturperioden von der Wählerschaft bekommen. Aber das brauchst, weil auch der Ballfinger, wenn der umstrukturiert, macht das nicht in 3 Monaten. Der braucht auch 3 Jahre und holt sich noch externe Firmen, die das machen.
Ja, das würde ich nicht unbedingt anders sehen. Also ist natürlich so, dass man in so einer PR-getriebenen Politik, die was uns heute oft so entgegentritt, natürlich immer erwartet, es muss jede Woche quasi wieder der nächste Bringer kommen und eigentlich man vergisst, dass halt solche Sachen halt allein schon aus formalen Gründen teilweise Jahre dauern. Und ich glaube, wie schon vorher im Interview angesprochen worden, mit dieser neuen Baulandverordnung oder beziehungsweise mit dieser Grunderschließung von der Stadt, das sind schon mal positive Zeichen, die man halt dann über Jahre verfolgen muss. Was dann schon wieder ein bisschen befremdlich ist, weil das ist ja diese Woche dann publiziert worden, diese Verkehrspläne, die Anna Schiest und Bernhard Auinger gemeinsam zumindest lanciert haben, wo es um die Einfahrt in die Stadt und so weiter geht. Da ist jetzt schon die Gefahr, das muss man, glaube ich, zwangsläufig einfach groß planen und vielleicht kommt dann Bernhard Auinger dieses betriebsrechtliche Ausgleichende zugute, weil wenn ich wieder anfange, damit so Klein-Klein-Lösungen irgendwie heranzugehen, dass man dann zur Salzburg, das ist eigentlich ein Stadt gewordenes Nadelöhr ist, irgendwie die Verkehrssituation zu lösen, ist, glaube ich, einfach auch ein Schuss nach hinten.
Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, wir als kritische Beobachter und Beobachterinnen sollen der rot-rot-grünen Stadtregierung durchaus auch noch etwas Zeit geben, sollen auch noch etwas Geduld haben und nicht jetzt schon nach nur 1,5 Jahren die sprichwörtliche Flinte ins ebenso sprichwörtliche Korn werfen. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall so, dass das kommende Budget, das Budget für das Jahr 2026, von allen drei Parteien getragen wird. Soweit ist das jetzt schon absehbar. Für 2027 wird es spannend, wenn man so in die Parteien hineinhört, wenn die Attacken der SPÖ auf die KPÖ so weitergehen, wird sich möglicherweise in der KPÖ das Stimmungsbild drehen und dann muss ein Budget irgendwie zwischen SPÖ, Bürgerliste und ÖVP gebastelt werden und plötzlich wäre die nur drittstärkste Partei mit 8 Mandaten wieder, Klammer auf, unverdienterweise, Klammer zu, mit im Boot. Lieber Roman Hinterseher, lieber David Mellhardt, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, für den Besuch im Studio und euch an den Geräten alles Gute und bleibt uns gewogen.
Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.